Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Lopetegan, Sampaola und Europa League Calling. Das sind so zwei, drei unserer großen Themen in dieser neuen Folge. Ich glaube, Alex hat später auch ein bisschen noch Klassiko-Angst, aber Ola in die Runde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass auch Alex dabei ist. Moin, moin.
Ola, moin, servus.
Moin, moin, servus. Ja, es ist passiert dann doch beim FC Sevilla. Ich glaube, viele Tiki-Taka-Tipper haben sich geärgert. Denn es hatten ja doch dann einige Lopetegui getippt als erste Trainerentlassung. Nee, der FC Elche kam zuvor, aber eigentlich war die Entscheidung ja schon beim FC Sevilla gefallen, dass Lopetegui gehen soll, egal was dagegen Dortmund passiert ist. Wir hatten es ja schon ein bisschen befürchtet, dass die Entscheidung schon gefallen ist, dass Sampaoli schon irgendwo in den Startlöchern ist und vielleicht sogar um ein bisschen noch ein paar Tage Zeit gebeten hat. Aber dann ist es passiert und das soll dann auch gleich so, ja, eins unserer großen Themen sein. Lopetegan, Julen Lopetegui ist beendet und da ist auch irgendwo was Besonderes, eine besondere Geschichte beim FC Sevilla zu Ende gegangen, Alex.
Steigen wir mit dem großen Thema gleich ein.
Ja,
direkt,
klar.
Direkt Sevilla. Mitten rein. Achso, ich dachte, du wirst so ein bisschen, wie immer, so ein bisschen Palaver am Anfang. Nee, ja, das eine große Thema tatsächlich, Lopetegui gone. Habe ich, glaube ich, auch. Ist das eigentlich meine Wortschöpfung? Ich glaube schon.
Ah,
das
ist Standard.
Nee. Das habe ich auf Twitter gepostet, mein Freund. Hast du mir geklaut hier. Ja, großes Thema natürlich in Spanien. Vor allem die Art und Weise natürlich. Ne? Trainerentlassung kam jetzt logischerweise nicht überraschend. Wir beide haben es ja prognostiziert, schon in unserer großen Vorschau, La Liga-Vorschau im Sommer. Hatten wir ja die Befürchtung, dass es nicht lange gehen wird für ihn. Vor allem, ich glaube, ich habe sogar so ziemlich genau den Monat richtig getippt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ich meine, ich hatte auch gesagt, ich glaube, es zieht sich bis in den Oktober und wenn er dann in seiner schweren Champions-League-Gruppe vielleicht den Auftakt verpatzt und die ersten zwei oder drei Spiele nicht gewinnt oder gar verliert, wird er, glaube ich, dann weg sein. Und just so kam es. Aber eben ein paar Tage zu spät für den einen oder anderen Tipper. Ne?
Ja,
recht unglücklich. Tipptechnisch, Kicktipptechnisch, aber nichtsdestotrotz ja wenig überraschend. Und es war, glaube ich, auch folgerichtig und es war überfällig. Die Mannschaft brauchte einfach einen neuen Impuls. Es ist nicht wirklich seine Schuld, finde ich. Mhm. Oder nicht, also klar, der Trainer hat immer irgendwo Schuld oder eine Mitschuld. Aber die Hauptschuld, zumindest auch was, wie die Fans das so sehen in Sevilla, glaube ich, wird bei der Direktive gesucht. Also bei Sportdirektor Monchi, beim Präsidenten, bei wem auch immer, der da noch für Kaderzusammenstellung etc. verantwortlich sind, weil die Mannschaft einfach enorm geschwächt wurde, nicht gut zusammengestellt wurde und deswegen underperformen sie so. Also ich glaube, die Hauptschuld ist nicht bei Lopetegui zu suchen, aber er ist eben jetzt derjenige, der seinen Kopf hinhalten musste.
Ja. Absolut. Erstmal hatte ich noch kurz zu den Tipps. Es hatten sogar vier User bei uns auf Elche getippt. Also Fede Valverde und Sokrates 8, die sind sogar in den Top 10 bei uns dabei. Und dann unten noch Luca Madridista und MG Barca hatten eben bei Elche den ersten Trainerwechsel getippt. Respekt dazu. Aber dann ist es eben beim FC Sevilla, weil es ist dann der zweite Trainerwechsel in der Liga. Nachfolger auch eben schon damit Jorge Sampaoli und Alex hat's gesagt. Es lag nicht nur am Trainer. Und da gab es auch noch eine Aufnahme aus dem Sanchez-Pizjuan. Eben, es war, glaube ich, dann nach Abpfiff gegen Dortmund, wo es ja auch eine zu erwartende Klatsche vielleicht gab mit 1-4. Das hören wir uns kurz an, dann werdet ihr schon hören, was da besungen wird, wer da besungen wird. Julen Lopetegui. Ja, das ist dieses typische andalusische Geklatsche mit eben Julen Lopetegui rufen zum Abschluss seiner Karriere beim FC Sevilla. Viele lag in der Luft, viele haben schon gewusst, dass es sein letztes Spiel werden wird. Lopetegui hat sich ja vor dem Spiel auch mehr oder weniger mit Parolen ein bisschen ausgewichen, von wegen, ich rede darüber nicht, ich will mit voller Energie in dieses Spiel gehen. Ja, das ist auch mehr oder weniger passiert, aber das konnte ja nur eine Niederlage gegen den BVB da gehen. Und dann am Ende eben einerseits die Ansage war, er bleibt noch immer für dieses letzte Spiel, weil er noch einen Abschied von den Fans bekommen soll. Da ist einfach was ganz Besonderes, eine besondere Ära beim FC Sevilla zu Ende gegangen, nachdem er die Mannschaft ja auch nach einer schwierigen Zeit übernommen hat. Emery hatte die Europa League dreimal gewonnen, dann kamen irgendwie drei, vier Trainer, wo du keinen Erfolg hattest. Auch Sampaoli übrigens 16, 17 dabei gewesen und Lopetegui dann die Mannschaft 2019 übernommen. Direkt die Europa League gewonnen in seiner ersten Saison und dann die Mannschaft eben dreimal in die Champions League geführt, dreimal Platz 4. Das gab es so auch auch noch nicht. Also da hat er eine große Zeit, eine große Ära geschrieben beim FC Sevilla und sollte eben noch sein Abschiedsspiel bekommen vor den Fans zu Hause, sollte sich da nochmal verabschieden können und dann eben auch am nächsten Tag, am Donnerstag war es dann die Abschiedspressekonferenz, Abschiedsakt da in Sevilla, wo man dann auch nochmal sagen konnte, das war ein würdiger Abschied, er ist der erhobenen Hauptes rausgegangen, hat da auch tatsächlich stehend am Rednerpult noch die Fragen der Reporter beantwortet und eben gesagt, dass er sicher ist, dass Sevilla diese Situation brechen wird, ihr habt hier immer einen Freund, danke für diese Gelegenheit, man kann sich die Dinge nicht aussuchen, ich bin nicht boshaft, aber ich verbleibe mit dem positiven Teil dieser 3,5 Jahre und dann gab es natürlich noch die typischen Umarmungen mit Monchi, mit dem Präsidenten und vielen anderen, also es ist dann irgendwo ein schönes Ende, aber ja, wenn schon die Fans das so gesungen haben, dann ist klar, es lag nicht nur an Lopetegui, da haben auch, wie Monchi den Verein oder die Mannschaft ausverkauft hat, dann hat auch noch der Präsident irgendwie, es gab ja auch in der letzten Folge, hatten wir gesagt, diese erhöhe uns doch nochmal die Abokosten, Preise erhöht, obwohl die Mannschaft deutlich schlechter ist und jetzt auch noch auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ist ein Zyklus zu Ende gegangen, ähnlich wie damals Klopp und Dortmund, was einfach nicht mehr gepasst hat. Das musste dann einfach zu einem Ende kommen und dass es jetzt so nochmal einen schönen Abschied gab, war ja ähnlich. Ist ja in der Bundesliga absolut unüblich, dass dann ein Trainer dann nochmal sich äußern darf und nochmal umarmt wird und von den Fans verabschieden darf. Gab es ja auch letztes Jahr schon beim FC Cadiz. Alvaro Cervera, ja, da auch eine tränenreiche Abschieds PK, was auch ganz nett war, aber hat man in der Bundesliga so, glaube ich, länger nicht mehr gesehen, sowas, oder?
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich etwas eher typisch Spanisches, dass du so Abschiedspressekonferenzen hast, die dann ja wirklich zu Hommagen werden, zu Zeremonien werden, wo jemand durch die große Tür rausgeht. Hast du ja bei Spielern, auch bei Luis Suarez hattest du es beim FC Barcelona. Iker Casillas war ja diese berühmt-berüchtigte PK, wo er alleine oben stand, ne, weil kein Vereinsoffizieller und so vor vielen, vielen Jahren bei der PK war, als er den Verein verließ, gen Porto. Aber das gibt es sehr häufig, dass es so Abschiedspressekonferenzen gibt, dass Spieler oder in dem Fall Trainer sogar geehrt werden, wenn sie eine besondere Verbindung zum Verein haben. Auch wenn Lopetegui jetzt nicht aus der Jugend Sevillas ist oder kein Spieler von denen war, der die ganzen Instanzen durchlief, sondern er ist ja, glaube ich, Baske und hat ja bei verschiedenen Vereinen gelehrt und gearbeitet. Aber trotzdem gibt es da oder gab es eine besondere Verbindung zwischen Lopetegui und Sevilla. Hat auch Lopetegui selbst gesagt, ich bin einer von euch sozusagen, also ich werde Sevilla-Fan für mein ganzes Leben lang bleiben. Du hast das gemerkt, wenn du die PK gesehen hast, ich habe sie nebenbei geguckt, du hast sie, glaube ich, auch geschaut, ne? Dass da was Besonderes in der Luft liegt und da durchaus eine besondere Verbindung zu Ende gegangen ist und dass das keine eben normale Trainerentlassung war, wie sie halt völlig alltäglich ist, sondern, wie gesagt, dass es einfach was Besonderes war und auch der Verein das auch nicht wollte, dass man ihn einfach entlässt wie irgendeinen beliebigen Trainer, sondern dass man das auch irgendwo schweren Herzens getan hat, aber es eben tun musste, weil die Mannschaft halt so dermaßen unerfolgreich spielt. Warum auch immer, Thema Kader, Thema Verkäufe, aber sie sind eben wirklich in einer brutalen Krise und es gibt keine andere Lösung oder gab für mich auch vorab keine andere Lösung, haben wir in den letzten Podcasts immer besprochen, als diesen Trainerwechsel zu vollziehen, weil da, ja, da ist, die Mannschaft braucht einfach einen neuen Impact, aber trotzdem, ja. Mit so einer besonderen Hommage und mit PK und musste sich Tränen verkneifen, Lopetegui und Monchi umarmt ihn, da siehst du, dass da auch eine Freundschaft dahinter steckt. Ja. Das ist schon was Besonderes, was man in Deutschland so einfach nicht kennt, weil das gibt es in Deutschland nicht. Da wird der Trainer entlassen, dann fährt er aus der Tiefgarage raus, durchs Auto wird er vielleicht fotografiert von der Bild und Sportbild und that's it, dann kriegst du nichts mehr mit. Und in Spanien ist das oft eben immer wieder mal anders.
Auch nicht immer, weil Werder damals ja auch
nicht immer, aber ne, bei einer aber besonderen manchmal, Verbindung zwischen Verein und Trainer oder Verein und Spieler ist das eben durchaus mal gegeben. Aber wie gesagt, aus deutscher Sicht sehr, sehr ungewöhnlich sowas. Ja.
Und Lopetegui kann es einem natürlich leid tun, weil er nicht so viel konnte für diesen krassen Abstieg des FC Sevilla. Ja, auch er war irgendwie mit seiner Magie, seiner Kraft am Ende und die Mannschaft hat auch nicht mehr so viel gekämpft für ihn, wie das vielleicht war. Da war auch dieses Spiel gegen Atletico für mich bezeichnend, wie eigentlich jeder Zweikampf an Atletico gegangen ist und beim FC Sevilla da einfach sehr viel gefehlt hat, auch von den Rängen diese Energie, was nicht mehr war. Trotzdem aber Lopetegui hat da schon irgendwo mittlerweile eine sehr, natürlich irgendwo eine erfolgreiche, gute Karriere, aber auch eine sehr bittere Karriere. Also allein wie das Spanien aus 2018, wo er so naiv war und um zu verkünden, kurz vor WM beginnt, dass er danach zu Real geht, hat ihm Rubiales, der EFEF-Präsident, also spanischer DFB, sehr krumm genommen und ihn eben ein paar Tage vor dem ersten WM-Spiel vor die Tür gesetzt. Das schon mal unglücklich. Dann bei Real Madrid konnte er eigentlich auch kaum Erfolg haben, weil es war das Jahr nach Cristiano Ronaldo, die Mannschaft im Umbruch. Teilweise gab es schon da attraktiven Fußball, weiß ich noch, aber irgendwie dann auch diese Klassiko-Klatsche ihm auch das Genick gebrochen und jetzt wieder so bitter. Also ohne, dass er alles dafür kann, weil eben Monchi die Mannschaft ausverkauft hat und so weiter, musste da jetzt eben das Ende her. Aber ich glaube, er wird schon irgendwo, es soll ja wohl schon Interesse aus England geben, dass er da vielleicht bald wieder unterkommt. Ist ihm zu wünschen, er ist ja immer so ein bisschen, leidet ja sehr an der Mittellinie, ist ein sehr emotionaler Trainer, wirkt er manchmal ein bisschen betröppelt. Also man kann ihn, glaube ich, nur mögen, aber es sollte einfach nicht mehr sein. Und jetzt gilt es, beim FC Sevilla eben nach vorne zu schauen. Sampaoli wurde dann am Donnerstag direkt verkündet, nachdem Lopetegui weg war. Und ja, da kommt es jetzt auch zu einer zweiten Ära. Da war eben 16, 17 war Jorge Sampaoli schon mal in Sevilla. War damals, ja, keine allzu, war eine ordentliche, aber keine mega erfolgreiche Saison, weil er eben auch die zwei Supercopa, Supercup-Finals gegen Real, gegen Barca verloren hat. Gegen Leicester in der Champions League rausgeflogen, in der Liga jetzt auch nicht so hoch am Ende gewesen. Und jetzt ist der zurück. Bin ich sehr gespannt, weil er ist ja auch eher so ein launischer Typ, der ja, glaube ich, auch in Marseille früh hingeschmissen hat, also auch da ein bisschen im Unreinen gegangen ist. Deswegen, ja, es könnte für die Südamerikaner schon passen, dass da jetzt so ein Argentinier ist, der sie auch irgendwie die Leidenschaft, das Feuer neu entfacht. Da war jetzt gegen den Athletic Club, haben 1-1 gespielt, war da schon ein bisschen was zu erkennen, aber ja, Athletic hatte am Ende auch mehr Chancen, hätte vielleicht auch noch gewinnen können. Also was denkst du von Sampaoli? Was können wir da erwarten?
Ich glaube zum einen, dass er als Trainertyp gut zur Mannschaft, zum Verein passt, so generell gesprochen, weil er auch eine sehr emotionale Ansprache an seine Mannschaft normalerweise richtet und seine Mannschaft auch sehr aggressiv ausrichtet, also viel auf Pressing setzt, Umschaltspiel, draufgehen, mit Aggression fast schon spielen, also wirklich all das, wofür Sevilla, der FC Sevilla eben steht, was diesem Verein, dieser Mannschaft ja sehr gut tut, was er erfolgreich macht, ne? Dass sie sich nicht verstecken, sondern dass sie draufgehen, dass sie rennen, dass sie kämpfen, dass sie alles raushauen, dass sie pressen, dass sie voller Mut und Zuversicht und brave spielen, also mutig einfach, wenn er all das in die Mannschaft implementiert bekommt, wofür er normalerweise als Trainer steht, dann kann das schon passen. Aber klar, die Mannschaft ist so ausverkauft worden, haben auch brutale Verletzungsprobleme. Marcao, der Sommer-Innenverteidiger Neuzugang, hat ja jetzt erst sein Pflichtspieldebüt gegeben. Spiel, einfach Mitte Oktober, das erste Spiel überhaupt. Also deswegen, da kam auch viel zusammen. Sie werden auch Winterneuzugänge unbedingt benötigen, vor allem in der Abwehr meiner Meinung nach. Also muss man gucken, wie erfolgreich das wird oder wie schnell das halbwegs erfolgreich wird, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass er so vom Trainertypus her gut in die Stadt zum Verein passt, war ja wie gesagt auch schon da. 50 Spiele, glaube ich, hat er absolviert zwischen 16 und 17, genau, diese eine Saison. Lopetegui übrigens, noch ein kurzes Nachwort zu ihm, 170 Spiele gecoacht und einen Punkteschnitt von 1,85 geholt. Das kommt jetzt natürlich nicht an Barca und Real ran, da willst du ja immer, dass die 2 vorne ist, also so 2,20 bis optimalerweise 2,40 Punkte im Schnitt sind ja so die erfolgreichsten Trainer, also Ancelotti, Guardiola etc. Aber nichtsdestotrotz, Lopetegui's Punkteschnitt ist der beste beim FC Sevilla seit Juan de Ramos 2005, 2007.
Das ist lange her.
Da sieht man schon, er hat schon wirklich sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Nochmal, Sevilla ist halt nur ein Verein, der maximal in die Top 4 dringt und mehr halt nicht. Und wenn du da eben regelmäßig in die Top 4, also in die Champions League eindringst und eben vielleicht mal eine Europa League oder eine Copa del Rey gewinnst, ist das einfach super erfolgreiche Arbeit. Und sein Punkteschnitt ist der beste eben seit 2005, also seit gut 15, 17 Jahren. Deswegen, er hat schon richtig gute Arbeit gemacht. Das muss man schon auch nochmal erwähnen, finde ich. Das geht vielleicht ein bisschen unter.
Muss man ja, ich würde aber auch noch sagen, es gefühlt hätte man vielleicht auch mal noch Platz 3 oder sogar Platz 2 noch angreifen können. Also allein jetzt im vergangenen Februar war ja Sevilla wieder auf Platz 2 und viele haben gemeint, oh, geht da vielleicht was? Und ja, wir im Podcast regelmäßig gesagt, nee, eher nicht, die werden irgendwann wieder einbrechen, sind auch eine launische Mannschaft und irgendwie, die gewinnen einfach keine Topspiele. Und da hat man einfach oft einen direkten Vergleich gemerkt. Ich glaube, Barca haben sie in der Liga nicht einmal geschlagen, einmal im Pokal, aber Barca hat dann das Rückspiel gedreht, gegen Real auch nie in der Liga gewonnen, gegen Atletico haben sie den einen oder anderen Sieg geholt, aber da eben in Top Top-Spielen nie entscheidend gewesen. Deswegen vom Kader her gegen dieses schwächelnde Barca, gegen dieses schwächelnde Atletico der letzten ein, zwei Jahre, wäre, glaube ich, auch mal vielleicht ein höherer Platz drin gewesen, was nicht gleich für die Meisterschaft gesorgt hätte. Aber da kann man vielleicht noch ein bisschen sagen, es wäre auch mehr drin gewesen.
Aber das ist trotzdem in der Liga vielleicht schon, aber ob du dann Zweiter oder Vierter wirst, beide sind safe für die Gruppenphase qualifiziert, klar, macht dir jetzt so den Unterschied nicht. Ne? So, und deswegen, er hat fast das Optimum rausgeholt, wie gesagt, das ein oder andere Unentschieden in der Rückrunde war dann zu viel, da sind sie dann zu sehr geschwächelt oder über zu lange Wochen zu viele Unentschieden, sodass du dann irgendwann doch nicht mehr vom Platz 2 oder 3 warst, sondern froh sein konntest, Vierter zu werden oder irgendwie Dritter zu werden. Aber trotzdem war das historisch gesehen, wie gesagt, wenn man sich die ganzen Trainer ansieht, die zuletzt auch häufig sich die Klinke in die Hand gaben. Also wir hatten ja Juan de Ramos angesprochen, der hat ja so eine kleine Ära geprägt damals oder zumindest sehr, sehr erfolgreich. Lange war er auch nicht da. Aber zumindest war er, glaube ich, auch damals UEFA-Cup-Sieger, wenn ich mich nicht täusche. Dann eben Emery mit den 3, glaube ich, ne?
3
UEFA-Cups, /Europa-Leagues. Über 200 Spiele Emery, also länger als Lopetegui, aber eben einen schlechteren Punkteschnitt, 1,78. Mhm. So. 1200 Tage im Amt jetzt, Lopetegui fast 1200 Tage, also man kann das gut vergleichen, ne? Lopetegui und Emery und eben Lopetegui den höheren Punkteschnitt, den besten Punkteschnitt, wie gesagt, der ganzen Trainer, die jetzt zuletzt da waren, und man erinnert sich, Caparros hat mal ausgeholfen, als er, glaube ich, so Sportdirektor war und dann auch mal wieder irgendwie 10 Spiele oder so an der Seitenlinie.
Pablo Machin
war davor, genau, der wurde wegen Erfolglosigkeit entlassen. Ja. Vincenzo Montella hatten sie ausprobiert, der hatte einen Punkteschnitt von 1,4, der war nur 30 Spiele im Amt, dann wurde der entlassen. Berisso wurde ausprobiert, der war ja bei Celta recht gut, dann dachte man sich, oh, den probieren wir, oder bei Athletic Bilbao, ich weiß gar nicht, wo er zuerst war. Mhm. Der hatte auch nur einen 1,80er Punkteschnitt, einen schlechteren. Sampaoli hatten wir erwähnt, Michel, der Handlungsreisende, der gefühlt schon bei 10 Vereinen in La Liga und sonst wo war, 1,40er Punkteschnitt, und jetzt kommt, und das ist erstaunlich, Marcelino Garcia Toral war ja auch bei Sevilla, 2011 bis 2012, 1,30er Punkteschnitt. Also du siehst schon, da waren viele Trainer, haben sich bei diesem Verein versucht und alle mehr oder weniger ziemlich schnell gescheitert, ziemlich schnell entlassen. Deswegen muss man das schon Lopetegui hoch anrechnen, was er da erreicht hat, und er hat gute Arbeit gemacht. Deswegen glaube ich auch, er wird weich landen. Es tut jetzt natürlich weh, weil ihm der Verein ans Herz gewachsen ist. Ja. Aber ich bin mir sicher, er wird einen sehr, sehr guten Job in der frühen, mittelfristigen, nahen Zukunft bekommen.
Ja. Dann nochmal abschließend hatte Luis Scholl auch nochmal gefragt, ob dieser ganze Abschied jetzt mit noch dem Spiel gegen Dortmund nicht irgendwie respektlos war. Ich würde eher sagen, das war eher aus Respektgründen, hat er das Spiel noch bekommen, den Abschied, und dann den Abschied am nächsten Tag. Von dem her ist das soweit im Reinen. Und er fragt eben auch nochmal, was wir Sampaoli zutrauen. Ist jetzt, lässt sich nach einem Spiel natürlich schwer erklären. Wobei auch da, Sevilla fängt mit einem guten Druck an, geht früh in Führung, hat ja Oliver Torres sich da im Strafraum, war er zur Stelle. Später gab es auch noch ein, zwei Chancen, aber irgendwann hat eben dieser Druck nachgelassen, dann wieder dieses 1-0 Sevilla, bisschen Verwaltungsmodus, auch wenn Papu Gomez noch ein, zwei Schüsse rausgehauen hat, aber dann kam auch der Athletic-Club mal wieder ins Rollen, die einfach auch brandgefährlich aktuell sind mit Berenguer, Sunset, den beiden Williams-Brüdern. Am Ende war es nur, in Anführungszeichen, ein Traumtor von Vesca, der so einen Volley aus über 20 Metern ins Netz gebracht hat, aber eben da wieder nur in Anführungszeichen unentschieden. Dadurch ist jetzt auch Sevilla sogar auf einen Abstiegsplatz gerutscht, weil Almeria das erste Mal oder den zweiten Saisonsieg eingefahren hat. Das sieht jetzt erstmal unglücklich aus, Sevilla auf Abstiegsplatz. Dafür kann ja erstmal Sampaoli nichts. Bin sehr gespannt, bleibe eher noch ein bisschen skeptisch, auch hinsichtlich jetzt Champions League, weil da hast du in der Gruppe einfach nur, City ist durch mit 9 Punkten, so gut wie Dortmund 6 Punkte, den reicht jetzt fast ein Unentschieden gegen Sevilla. Du hast einfach nur einen Punkt, Sevilla, genauso wie Kopenhagen. Das riecht fast noch nicht mal nach Europa League, wenn da die Mannschaft jetzt erstmal noch sich finden muss und vielleicht hier und da wieder übermotiviert ist. Wenn da, also jetzt spielen sie ja in Dortmund am Dienstag. Da muss es eigentlich auch fast wieder einen Sieg für den BVB geben, auch wenn Sevilla ja immer noch personell jetzt wieder besser aufgestellt ist, irgendwie Macau zurück und so weiter.
Ja, was absolut, vor allem nach dem 2-2 gegen die Bayern ist der BVB da euphorisiert, deswegen ist er für mich da auch wieder der Favorit, und dann bleibst du, wenn du das verlierst als Sevilla, dann bleibst du bei einem Punkt. Klar, du hoffst gleichzeitig natürlich, dass Manchester City alle Voraussicht nach dann in Kopenhagen gewinnt, und dann ist es ein ganz klarer Platz Kampf um Platz 3, wer in die Europa League einzieht, und da hast du natürlich den Vorteil, dass du zu Hause das Crunch Game gegen Kopenhagen hast. Wo du deine 3 Punkte holen musst. Aber dann empfängt Kopenhagen den BVB und der BVB könnte dann schon durch sein.
Genau.
Letzten und dann Spieltag, und zwar zu Hause. Ja, musst du natürlich auch, während du gegen Man City spielst, auch wenn die durch sind, die können dich immer abschießen. Von daher, das kann auch nochmal wirklich super, also es ist ja eh schon super eng, aber selbst wenn du gegen Kopenhagen gewinnst, kann das wirklich, wirklich ganz, ganz eng werden. Also von daher, das Platz 3 Champions League, natürlich Pflicht oder das Minimum, aber auch gleichzeitig das höchste der Gefühle und trotzdem nicht safe, dass man das schafft. Mhm. Und in La Liga, ganz ehrlich, also ich, für mich selbst würde ich jetzt sagen, die Champions League Quali kannst du jetzt schon abhaken.
Ja.
Klar, es sind nur
alles mögliche,
10 Punkte, das kann man natürlich auch aufholen, aber nochmal, der Kader ist ja das Problem. Das ist ja auch kein Champions League Kader, vor allem die Abwehr. Das ist für mich wirklich katastrophal schlecht, was da in der Abwehr teilweise rumläuft. Nochmal, Nianzou wurde da als Stammverteidiger gekauft für 20 Millionen, der kam bei den Bayern gefühlt auf 15 Spiele und davon 14 von der Bank. Mhm. Also da gefällt mir auch dann die Kaderzusammenstellung nicht, da ist der Athletic-Club ist gefestigt, du hast natürlich Atletico, du hast Real Betis und Real Sociedad, die sehe ich aktuell alle vor Sevilla, selbst wenn Sevilla jetzt unter Sampdoria einen Run macht und irgendwie 7 Spiele nicht verlieren sollte, glaube ich, Champions League wird brutal schwer. Man sollte froh sein, wenn man sich erstmal in die Top 10 vorarbeitet und dann vielleicht irgendwie 6., 7. werden und hoffen, dass Platz 7 für die Europa League reicht, je nachdem wer dann die Copa gewinnt. Ne? Das glaube ich in der aktuellen Saison das höchste der Gefühle für Sevilla, aber nicht, es ist ja keine Garantie. Also du kannst ja auch einfach 12., 13., 14. werden und eine absolute Horrorsaison im Mittelmaß beenden. Abwarten.
Erstmal jetzt irgendwie in der Europa League überwintern, da hat einfach Sevilla mit nur einem Punkt die schlechtesten Chancen. Wir hatten gesagt, Lopetegui, Sampaoli und Europa League Calling, das gilt ja auch für die zwei andere Spanier. FC Barcelona hat immerhin 3 Punkte. Jetzt waren das irgendwie 2, 3 Spiele zuletzt nicht so überragend. Wir haben später auch noch ein bisschen Klassiko-Vorschau. Jetzt klar, gegen Celta die 3 Punkte eingefahren, gegen Inter, das hätte auch ein Unentschieden werden können, aber wie ist da so deine Stimmung aktuell? Wie viel Hoffnung hast du jetzt für das nächste Topspiel dann am Mittwoch gegen wenn Inter kommt?
Stimmung ernüchtert. Und ich glaube, das gilt auch so allgemein für die Fanbase. Die blöde Länderspielpause hat halt vieles kaputt gemacht. In dem wahrsten Sinne des Wortes kaputt gemacht, nämlich Verletzungen. Ne? Dass da einfach Koundé und Araujo kaputt gegangen sind, dass sie sich beide verletzt haben. Brutaler Schlag ins Kontor. Die Abwehrstabilisatoren und dass die Abwehr ja gut, die Null wird immer noch jetzt, wurde zweimal gehalten, aber halt eher mit Ach und Krach und Glück und aufgrund eines grandiosen Ter Stegens. Ansonsten merkst du einfach, das kam zur Unzeit, diese Länderspielpause, die Verletzung kam zur Unzeit, aber auch Barca hat das so richtig den Flow verloren, sein Mojo verloren, seine Automatismen, auch aufgrund der Verletzung. Die Mannschaft war drauf und dran, sich einzuspielen mit eben Araujo in der Regel als Innenverteidiger rechts und Koundé als rechter Innenverteidiger oder beide sogar als Pärchen. Wenn die dann beide gleichzeitig wegbrechen, das ist eben das Krasse. Ne? Jetzt musst du komplett umstellen und das...
Sogar Alonso mal Innenverteidiger.
Genau, und das, die mangelnde Stabilität, die du von hinten aufbaust, die fehlt Barca jetzt komplett. Und dann kam so eins zum anderen, aber allgemein ist zu sagen, unabhängig von den Verletzungen, diese Länderspielpause kam zur Unzeit. Seitdem haben sie wirklich komplett ihren Flow verloren, ihre Selbstsicherheit. Davor haben sie ja die Spiele 4-0, 3-0, 4-0, 5-0 gewonnen und jetzt mit Ach und Krach ein 1-0 auf Mallorca, bei dem du auch 1-1 oder 0-0 spielen kannst vom Spiel her, wäre das verdient gewesen, da mit einer Nullnummer rauszugehen. Das war sehr, sehr dünn. Klar, da sagst du, das erste Spiel nach der Länderspielpause habt ihr auch gewonnen, weil Fokus gegen Inter. Aber in Inter war es ja spielerisch auch nicht prickelnd. Das Ergebnis war natürlich extrem bitter. Das zustande kommen auch aufgrund dieser 2 Handspiele. Aber die Performance an sich war ja auch wieder nicht gut. Das hat ja auch nicht für einen Sieg gereicht. Ja,
also da, wo war Lewandowski da?
Da war auch das höchste der Gefühle in 1-1 oder 0-0. So, und jetzt gegen Celta musst du wieder von Glück sprechen, dass dich das Ding rettet. Das war wieder eigentlich in 1-1. Da muss Celta hinten raus das Ding machen.
Ja.
Und dann hast du von der Leistung her für mich 3-mal ein Unentschieden erreicht. Mhm. Und das wäre normalerweise zu wenig. Also leistungsgerecht war weder der Sieg in Mallorca nicht unbedingt und auch der Sieg gegen Celta jetzt nicht. Klar, die Niederlage gegen Inter war unglücklich und unverdient. Da hättest du einen Punkt verdient gehabt. Hinten raus mit dem Handspiel bekommen müssen. Oder zumindest den Elfmeter bekommen müssen. Man kann ihn ja immer noch verschießen. Aber wie gesagt, die Leistung an sich, die Performances, die sind besorgniserregend und ernüchternd, ohne Wenn und Aber. Ja. Mhm.
Ja, aber irgendwie, dann hat man eben doch noch, kann man sich verlassen auf einen Weltklasse-Torhüter, weil was Marc-André Ter Stegen da in der Schlussphase noch rausgeholt hat, allein diese Fußparade gegen den der Aspas, der einfach frei auf einmal vor dir zum Schuss kommt, 10 Meter, oh mein Gott. Schnell raus, schnell Fuß unten,
ja, gut ab. Jetzt wissen übrigens Barca-Fans, wie sich Real Madrid-Fans letztes Jahr fühlten, wenn du da ja, einen richtigen gut, Rückhalt gut. hinten drin hast, ne? Wenn du ja. da einfach, wenn du selbst nicht gut spielst oder gerade so irgendwie Results outgrindest, also mit Ach und Krach einfährst, weil dir hinten in entscheidenden Szenen dein Top-Torhüter die Punkte festhält bei Real Couture. Absolute Weltklasse, Welttorhüter, völlig zu Recht geworden und oder also von der FIFA, glaube ich, geworden, ne? Ballon d'Or ja, kommt ja noch der
UEFA
bei UEFA, der UEFA war es. So, bei der Auslosung so. Aber ich glaube, der wird Ballon d'Or, Welttorhüter werden, völlig verdient. Ja, und jetzt weiß man sich als Barca-Fan, wie man sich als Real-Fan manchmal fühlt, wenn eben der Torwart in entscheidenden Momenten, unter anderem beispielsweise im Champions-League-Finale, da den einen oder anderen raushext. So, das brauchst du natürlich, um Erfolg zu haben. Also ohne Torhüter
zum Fußball,
gehört dazu. Klar, ohne Torhüter geht's nicht. Und vor allem auf dem höchsten Niveau, wenn Vereine wenig trennt, brauchst du immer auch einen Torhüter, der dich rettet. Aber ein bisschen zu abhängig ist Barca schon aktuell von Ter Stegens Heldentaten. Also da würde man sich weniger wünschen. Aber trotzdem grandios in La Liga jetzt was? In 8 Spielen 7-mal die Null gehalten. Boah. Das ist schon krass. Also vor allem völlig ungewohnt.
Gegentor immer noch
erst. Völlig ungewohnt. Natürlich Ter Stegen selbst seine Bestmarke ausgebaut. Also er ist ja jetzt sogar auf Kurs. Vereinsrekord.
Ja, mit Minutenanzahl oder was meinst
du? Genau, mit Minutenanzahl. Also ich weiß nicht, wie viel genau noch fehlt, aber er ist auf Kurs. Diesen Claudio Bravo-Rekord, den du ja bei Burgos angesprochen hast, darüber sprechen wir wahrscheinlich ein bisschen später.
Auch können wir auch jetzt schnell machen, weil der Rekord wurde ja dann wirklich gebrochen. Der FC Burgos hat am Wochenende 3-0 gegen Alaves gewonnen, also nach vielen 0-0 und 1-0 mal gewonnen. Und das sind dann jetzt eben 8 Spieltage in der Segunda Division. Die ersten 8 Spieltage ohne Gegentor, das gab es noch nie in den Profiligen. Und von dem her ist da der Rekord vom FC Barcelona aus der Saison 14-15, damals Claudio Bravo, nicht nur eingestellt, sondern in dem Fall sogar übertroffen und überholt. Da Respekt nach Burgos, die ja auch schon saisonübergreifend irgendwie bei über 1000 Minuten mittlerweile stehen. Korrigiere, es waren 9 Spieltage, der alte Rekord waren bei 8 Spieltagen, also da Chapeau an Burgos. Haben wir das auch schnell, aber wir wollen ja noch bei Barca bleiben. Ich finde es jetzt so knifflig vor dem Klassiko, auch wenn wir gleich langsam auch zu Real kommen. Bei Real kann man sich jetzt vielleicht auch ein bisschen ausruhen gegen Schachtio, hat vielleicht auch das Dienstagspiel, Barca hat am Mittwoch das Spiel und das eben ein Gruppenfinale. Also du musst jetzt gegen Inter gewinnen. Unentschieden reicht dann da nicht mehr, oder? Und deswegen wird das da jetzt ziemlich knackig, auch im Hinblick dann auf das Topspiel am Sonntag, 16:15 Klassiko im Bernabeu.
Ja, du hast halt klar die Hausaufgaben dann punktemäßig gemacht. Du hast die Tabellenführung verteidigt, gehst als Tabellenführer in den Klassiko. Also so gesehen vermeintlich Selbstvertrauen getankt, wobei ich bin mir nicht sicher, ob der Verein wirklich oder die Mannschaft Selbstvertrauen getankt hat, weil du eben so gezittert hast. Und mit Ach und Krach und deinem Top-Torhüter eben dieses 1-0 über die Zeit gebracht. Also du konntest dich weder schonen, noch konntest du dich Selbstvertrauen tanken, weil du locker gewinnen konntest oder weil deine Spieler Tore schießen konnten, weil der Sieg war ja nicht mehr wirklich verdient. Von daher...
Hast du das Tor noch geschenkt bekommen irgendwie durch diese komische
Genau, Kretsche. So gesehen, sogar das Tor war ein bisschen geschenkt vom Celta-Verteidiger, richtig. Also von daher, Selbstvertrauen konntest du nicht tanken. Du gehst ja eher quasi jetzt mit mehr Zweifeln in das Gruppenendspiel gegen Inter. Boah, das wird hart. Und vor allem, du weißt ja eh, was dich erwartet, nämlich das gleiche wie im Hinspiel. Inter wird mauern, Inter wird mit 9 Mann hinter dem Ball stehen, wird da den 16er verbarrikadieren und du musst gucken, dass du einen Weg durchfindest durch diese italienische Abwehrmauer und gleichzeitig kannst du nicht zu sehr aufrücken, weil sonst wirst du ausgekontert. Also das wird ein brutales Zitterspiel und nochmal ohne Selbstvertrauen, ohne Lockerheit, die dir jetzt einfach abgeht seit der Länderspielpause. Puh, ja, das wird haarig, das wird haarig.
Ja, Lewandowski in Topspielen mal wieder da eher abgetaucht, wie gegen Bayern, wie gegen Inter jetzt, vielleicht da jetzt schon wieder, also das ist für Barca jetzt einiges auf dem Spiel, dann im Hinblick auf den Klassiko, immerhin um Barca-Fans ein bisschen Hoffnung zu machen, dass Barca als Tabellenführer ins Bernabeu geht. Das ist zwar das letzte Mal, das war in der Saison 1920, damals noch mit dem späten Mariano-Tor, schiefgegangen, aber davor hat eben Barca 3-0 gewonnen als Tabellenführer im Bernabeu. Mal 1-0, mal 3-0, mal 4-0, also da eigentlich eher eine ganz gute Bilanz für den Tabellenführer Barca, die natürlich jetzt nur aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Platz 1 sind. Beide sind ja punktgleich. Das gab es auch lange nicht mehr. Also da ist schon jetzt mega Spannung im Klassiko mit dabei. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber eben, weil sich Real vielleicht jetzt am Dienstag in Warschau gegen Schachtyr ein bisschen zurücklehnen kann, vielleicht Benzema und Vinicius erstmal beide nur auf der Bank. Auch da ist bei Real, jetzt läuft es noch nicht so hundertprozentig nach der Länderspielpause. Es gab den Patzer gegen Osasuna, gegen Schachtyr. Ja, hat man eigentlich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, eine perfekte erste Halbzeit, fast gewinnt am Ende nur 2-1, okay. Und bei Getafe jetzt, das war auch, in der dritten Minute fällt das Tor, danach konnte man einfach abschalten mit Ansage. Da hätte, das war so ein Spiel, wo The Zone den Warnhinweis hingeben muss, von wegen keine Geld-Zurück-Garantie, wer hier einschaltet. Getafe hat mit seinen Mitteln gespielt und das war sehr wenig. Am Ende noch Gené diesen Elfmeter versucht und Dani Carvajal hat kommentiert von wegen, ja, jeder spielt so mit seinen eigenen Mitteln. Also das auch ein bisschen belächelt. Aber da natürlich irgendwo ein verdienter Sieg von Real Madrid. Nicht glorreich, weil vorne die drei mit Valverde, Rodrigo, Vinicius, ja, haben auch einiges verballert. Aber immerhin 3 Punkte eingefahren ist da im Soll und jetzt kann man ja, ist vielleicht ein bisschen locker auch angehen gegen Schachtyr und dann einfach fit mit einem Tag mehr Vorbereitung in den Klassiker gehen.
Das ist ja genau, das ist ja genau der Unterschied. Die einen zittern und bangen und haben einen engen Kader und plötzlich muss Marcos Alonso Innenverteidiger spielen, weil auch Garcia ein bisschen angeschlagen war, hat Xavi gesagt, deswegen hat er ihn nicht von Anfang an aufgestellt. Gleichzeitig, du hast nur noch Garcia und Piqué als Innenverteidigerpaar und du spielst alle 3 Tage. Und es steht ständig was auf dem Spiel. Und die anderen können sich jetzt einfach entspannen, weil, ne? Oder sind es auch gewohnt, sich zu entspannen? Das kommt ja auch noch dazu, ne? Die Ergebnisse waren ja beide gleich. Beide ein frühes Tor geschossen, Real und Barca in La Liga. Mhm. Beide 1-0 gewonnen. Aber die einen haben gezittert und gewankt und gewackelt und gebankt. Hat sich sogar gereimt, schau, schön. Und die anderen haben halt routinier ihren Stiefel runtergespielt, weil sie es gewohnt sind, seit XY Jahren da 1-0 kräfteschonend im dritten Gang irgendwie das Spiel zu Ende zu fahren und wanken und zittern eben nicht, sondern ne, machen das routiniert. Das ist auch ein Unterschied. Auch das muss natürlich ein Barca neu erlernen, ne? Dass diese Zittersiege, diese Arbeitssiege, 3 Punkte sind 3 Punkte, aber dass du die routiniert über die Bühne bekommst in vor allem solchen engen Wochen der Wahrheit, wo du alle 3 Tage spielst, das gehört dazu, das ist auch wichtig. Du kannst ja nicht jedes Spiel 4-0 gewinnen und glorreich tollen Fußball spielen, also das gehört dazu, Arbeitssiege, aber das muss eine Mannschaft auch lernen, dass man die auch routinierter einfährt. Ja. Das ist auch ein Lernprozess für Barca, klar, aber ja, dieses Endspiel gegen Inter, das hätte es halt jetzt wirklich nicht gebraucht. Also einfach 1-1 in Mailand spielen und dann hättest du hier sogar nochmal einen Unentschieden erlauben können, weil wenn beide Spiele unentschieden enden und du hast die bessere Torverhältnis-Differenz, wärst du ja auch weitergekommen und so musst du jetzt gewinnen. Oh Mann, ey, keiner braucht dieses Endspiel jetzt, ne?
Ja, immerhin in der Gruppe C, da ist ja dann Inter am letzten Spieltag in München, also das ist schwierig und die Bayern haben halt auch eigentlich auch immer Lust noch auf den nächsten Sieg, auf das nächste Tor zu gehen,
die
haben
auch eine spektakuläre Serie. Aber wenn die doch schon dann durch sind am letzten Spieltag, dann spielt ja wirklich die B-Mannschaft. Und wenn es für Inter um alles geht, du musst Inter einfach schlagen und dann musst du eigentlich sogar Bayern schlagen, weil selbst wenn du jetzt Inter schlägst, dann hast du 6 Punkte wie Inter, aber Inter spielt am nächsten Spieltag gegen Pilsen. Die holen dann also die 6, den Sieg. Du, wenn du nicht gewinnst gegen Bayern, bist du ja wieder nur Dritter.
Das bleibt ja kribbelig. Ist wieder Europa League Calling.
Das bleibt ja
kribbelig. Wieder Donnerstagsspiele für euch.
Das brauche ich nicht, nee. Das möchte ich nicht schon wieder.
Ja, Real Madrid zumindest ist wenigstens eine Mannschaft, die La Liga auf den Schultern trägt und da deutlich auf Achtelfinalkurs ist, logisch dank 9 Punkten aus den 3 Partien. Schachtyr hat 4 Punkte, haben sich auch respektvoll geschlagen im Bernabéu, auch Applaus bekommen da von den Fans am Ende nochmal aufgrund ihrer Situation. Die hatten jetzt am Wochenende auch gar keine Liga-Generalprobe, auch wenn in der Ukraine eigentlich die anderen Spiele alle stattgefunden haben. Die sind direkt nach Warschau gefahren, geflogen, dort wo eben Schachtyr seine Champions-League-Heimspiele austrägt. Mal sehen dort, wie viel Ancelotti rotiert vor dem Klassiko. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Carvajal rauskommt und irgendwie nochmal Modric die Pause bekommt und wie gesagt auch mal wenigstens das erste Mal nicht beginnt. Courtois ist immer noch, hat immer noch Ischias-Probleme, sprich der kann sich nicht richtig schmeißen, deswegen auch jetzt, weil es eine längere Flugreise ist, nicht mitgefahren. Der soll am Sonntag wieder mit dabei sein, aber es ist immer noch, dass man bei ihm von Tag zu Tag schauen muss. Wirken die Medikamente, ist es besser im Rücken geworden, also vielleicht da nochmal André Lunin im Tor, wobei der jetzt vielleicht gegen Getafe das beste Spiel bisher gemacht hat in seiner Realkarriere, weil er einfach sichere Ausstrahlung hatte und bla. Benzema jetzt eben zurück, nachdem er am Wochenende Überlastung hatte, da mal eine Pause bekommen hat, dürfte jetzt auch wieder in den Rhythmus kommen und dann vielleicht auch mal wieder eine Chance machen. Also Real geht bestimmt personell besser in den Klassiko als Barca ohne Araujo. Frankie ist zurück, Memphis noch nicht und Koundé hat Chancen für Klassiko, oder wie sieht's da aus?
Ja, Frankie ist zurück nach leichterer Blessur, ich glaube 2 Spiele verpasst. Jetzt sein Comeback gefeiert, sah auch gut aus, was er da in seinem kurzen Satz gemacht hat. Und bei Koundé muss man abwarten. Also Stand heute hat es noch keine Info gegeben. Im Kader war er schon mal nicht am Wochenende gegen Celta. Ist aber ja schon im zumindest im Einzeltraining. Teamtraining glaube ich noch nicht, aber klar, wird man jetzt die Woche abwarten müssen. Ja, Memphis wird nicht zurück sein. Also bei Koundé gibt es wahrscheinlich noch Hoffnung, aber man muss einfach die Woche jetzt abwarten. Wäre natürlich brutal wichtig. Ne? Nur mit Piqué und Eric Garcia. Christensen hat sich ja auch noch verletzt am Knöchelblessur bei Inter davon getragen. Der fällt ja jetzt auch aus.
Den gibt es ja auch noch.
Den gibt es ja auch noch, ja. vor allem ist er auch im Lazarett. Das ist ja das Schlimme. Ja. Von daher muss man auch abwarten. Also ich persönlich habe leichte Hoffnung, dass einer von beiden beim Klassiker noch rechtzeitig oder gerade so wieder fit ist oder einsatzfähig. Aber Beginn von Anfang an ist ja dann auch immer so eine Sache, ne? Wenn du ein paar Wochen verletzt warst oder ein paar Spiele verpasst hast. Also alles ein Rennen gegen die Zeit, alles auf Kante genäht. Sportlich, personell. So richtig, richtig bitter für Barca aktuell.
Jo, Europa League Calling ist auch ein bisschen die Ansage in Gruppe B. Das ist eine kuriose Gruppe, denn wer hätte gedacht, dass da der Club Brügge die ersten drei Spiele allesamt gewinnt und danach die drei Mannschaften jeweils drei Punkte haben. Atleti dann eben aber aktuell nur auf Platz 4. Ja, das war nicht glorreich in Brügge. Von denen schon, von den Hausherren, geiles Spiel. Und Rutler, hallo, die Leihgabe vom FC Barcelona konnte da ganz groß aufspielen, wieder auch generell in Brügge.
Verkauf, nicht Leihgabe.
Ah, verkauft
ja,
sogar.
Ja, und ist aktuell brutal in Form. Also ich fand, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast gesagt habe, bin ich mir nicht sicher, aber ich habe es auf jeden Fall ein oder zwei Freunden privat gesagt, dass das ein richtig guter Mann ist und dass da der ein oder andere Verein hätte zuschlagen müssen, der eben nicht Brügge heißt, weil Belgien ist ja die, weiß ich gar nicht, achtbeste Liga oder so im europäischen Durchschnitt, sondern den hätte sich auch so ein Bundesliga-Verein mal eines okayen Kalibers wie Mainz oder so oder Hertha oder weiß ich jetzt nicht, random Namen hau ich jetzt raus, mal ansehen können, weil ich hab von dem was gehalten. Der wurde ja, glaube ich, Torschützenkönig letztes Jahr in der dritten Liga in Spanien bei Barça B. Das musste er auch erstmal schaffen mit dieser jungen Mannschaft da, wo er auch ständig rotiert wird, dass du da so konstante Leistung ablieferst. Bei Barça kam er in der Hinrunde zum Einsatz, hat er auch immer sein Talent aufblitzen lassen, ich glaube, ein Tor erzielt. Also du hast schon gesehen, das ist ein interessanter Mann und der zerschießt ja jetzt alles. Also in der Champions League schießt er Atletico und Co. ab. Richtig guter Mann, also von dem werden wir in Zukunft noch was hören.
Ja, apropos deine Gespräche mit Kumpels, das hatte ich eben vergessen beim Barca-Blog, da kam noch eine Frage vom Daniel. Der hat sich daran erinnert, dass du mal berichtet hattest von einer Wette mit einem Kumpel bezüglich Luc de Jong. Wie ist diese Wette ausgegangen? Herr Luc hatte ja am Ende doch irgendwie, ist auf seine 7 Tore gekommen. Wie war es bei der Wette?
Hat ja nicht gereicht. Die Wette war over-under 9,5 Tore. Also entweder schießt er 10 oder weniger. Ja. Und ich habe gesagt, es wird weniger. Also Liga-Saison-Tore, nicht insgesamt schießen. Er hat natürlich grandiose Arbeit geleistet bei Barca, muss man echt sagen. Jeden Hut habe ich ja hier mehrfach on air gezogen und mich entschuldigt, dass ich ihn so verspottet habe als
Hackstock.
Als Fehleinkauf, den ich nicht verstehen kann, warum er ihn geholt hat. Er hat das super gemacht. Aus seiner Sicht leider wurde ihm natürlich dann im Winter Ferran Torres und Aubameyang vor die Nase gesetzt. Dadurch hat er ja so wenig gespielt, dass er seine Torausbeute nicht hochschrauben konnte. Und dadurch habe ich diese Wette gewonnen gegen meinen Kumpel Aule. Noch gab es natürlich nicht, weil jeder immer mit seinen Wettschulden diese nicht begleicht. Ja, warum auch immer. Einer sitzt mir gerade hier gegenüber virtuell. Ja, da habe ich auch 4 Monate auf meinen Iskender gewartet.
Aber es hat sich gelohnt.
Und auch aktuell warte ich noch. Wir haben gewettet, es gibt einen Original-Mexikaner in Nürnberg. Crazy Nate, ich weiß nicht, ob Crazy du den Nate. Kennst. Das ist ein Amerikaner, aber der macht Original Food, also Original-Tacos, wie sie eben in Mexiko und den USA zubereitet werden. Also nicht diese Hardshell-Tacos, die man hier kennt, die von der Stange, diese Tiefkühldinger, sondern wirklich Originale. Und da haben wir gesagt, da gehen wir mal hin und dann essen wir diese Tacos. Aber wurde bisher noch nicht eingereicht hier, die Wettschuld, also noch nicht beglichen. Also ich warte noch auf meine originalen Tacos.
Okay, wir sind wieder bei Atletico. Wie sind denn da jetzt die Chancen hinsichtlich Europa League oder Champions League weiterkommen? Jetzt kommt Brügge am Mittwoch ins Metropolitano. Ist ja dann doch irgendwo ein bisschen typisch Atletico, dass man spannend macht, dass man erst spät realisiert, ach, jetzt müssen wir wirklich Anführungsstrichen vorher ein bisschen der Schlendrian drin. Ja, aber Porto, Leverkusen haben halt auch alle 3 Punkte. Leverkusen sogar jetzt den Trainer gewechselt, kommen wir gleich noch dazu. Aber Atleticos Chancen, mogeln die sich durch, auch dieses Jahr wieder spät?
Also wenn überhaupt, dann mogeln sie sich durch. Ja? Also mehr als mogeln wird wieder nicht drin sein. Vor allem Brügge musst du ja auch erstmal schlagen jetzt. Also Betonung auf müssen mit Blick auf Tabelle, aber ist ja alles andere als gesichert, dass du das schaffst. Die sind ja wirklich super stark in Form und vor allem die können dich richtig auskontern mit Schüttler und Co. Und ja, vor Leverkusen habe ich jetzt auch Respekt. Auch gegen Leverkusen spielst du natürlich zu Hause. Auch da musst du gewinnen. Aber ganz ehrlich, jetzt wo die Xabi Alonso als Coach haben mit Diaby, wie der schon geflitzt ist, Diaby und Frimpong, die machen Alarm über rechts, also auch da richtig, richtig Gefahr wird da für Atletico drohen. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob das mit einem Sieg unbedingt so safe klappt. Also jetzt gegen Brügge muss es klappen und ich werde auch drauf setzen, aber eher so aus mit der spanischen Fahne in der Hand so ein bisschen, ne? Ohne dass ich mir 100% sicher bin, dass das klappt. Auch gegen, wenn wir gleich drüber sprechen, gegen Girona haben sie ja hinten raus gezittert und ja beinahe nur unentschieden gespielt. Also das wird richtig haarig und dann Porto spielst du, glaube ich, in Porto wieder. Da hast du ja letztes Jahr schon Bekanntschaft mit denen gemacht, wie eng, wie kribbelig das wird. Also von daher, boah, wird das zittrig. Also ich bin mir nicht sicher, ob Atletico da ins Achtelfinale einzieht, ganz ehrlich.
Puh,
das, ich könnte mir vorstellen, dass da auch die Europa League sehr realistisch droht.
Ja. Immerhin ist bei Atletico jetzt eine wichtige Personalie geklärt. Man konnte sich einigen mit dem FC Barcelona. Jetzt durfte dann Antoine Griezmann auch endlich mal wieder von Beginn an spielen. Hat er ja schon gegen Real, aber jetzt muss er nicht mehr groß auf die Uhr schauen, auf die Minuten achten, sondern wie hat man sich geeinigt? 25 Millionen von 40 runter, Alex? Oder wie war's?
Ja, eigentlich war ja, boah, Riesenthema jetzt, ganz kurz nur, ne? Das, sonst artet das aus. Ja, eigentlich gab's ja diese Klausel, dass wenn er x Prozent der Einsätze bekommt oder absolviert,
oder Minuten,
dass sie ihn dafür 40, feste 40 Millionen kaufen wollen. Und jetzt haben sie ihn plötzlich nicht mehr eingesetzt die ganze Zeit, weil sie sagen, ja, der soll nicht die ganzen Spiele absolvieren, damit wir, weil diese Klausel zu hoch ist. Und jetzt haben sie es runtergehandelt auf 20 Millionen plus 4 Boni. Also 20 Millionen kriegt Barca safe, fix für Griezmann. Ich weiß noch nicht genau wann, also ich schätze mal im Winter, wenn das Transferfenster offen ist. Weil dann kannst du ihn ja offiziell verkaufen. Oder kannst du so zwischen den...
Die Ablöse kann ja, man kann ja immer Spieler quasi verpflichten, nur dann, das mit den Transferfenstern ist ja nur eine Registrierphase, aber er ist ja schon registriert, von wegen, kann das Geld jetzt schon überwiesen werden oder wie auch immer das...
Weiß ich nicht, wann das überwiesen wird, aber ja, auf jeden Fall 20 Millionen hat man sich geeinigt.
Aber interessant, dass Barca dann doch noch eingeknickt ist, vorher auch so auf harte
Nummer-Konfrontation
gegangen.
Ich stecke jetzt auch nicht drin, ich habe weder die Arbeitspapiere gelesen oder die Verträge mit den Klauseln, aber ich hätte jetzt auch gesagt, ja, als Barca musst du doch da hart bleiben, also wenn es wurde überall berichtet, dass es fast schon safe ist, egal, dass diese Klausel getriggert wird, weil er letztes Jahr so viel gespielt hat. Und dann halbieren, also wenn man dann sagt, ja okay, dann gibt uns 30, dann geben wir euch 10 Rabatt, machen wir 30, so hätte ich dann...
Wasser hat es ja nötig.
Aber, also, aber halbieren, also nur noch die Hälfte, das ist dann auch wieder nicht so glücklich verhandelt, aus meiner Sicht. Aber nochmal, ich kenne die Verträge nicht, ich stecke nicht drin. Vielleicht war der ja wirklich so, dass es komplett droht, dass er zurückkehrt, weil er noch nicht genug gespielt hat, das weiß ich nicht. Also so gesehen, 20 tut natürlich Barca trotzdem gut, weil du musst ihn unbedingt loswerden. Ich glaube, Laporte hat gesagt, wenn er zurückgekommen wäre oder wenn er zurückkommen würde nach der Leihe im nächsten Sommer, würde er uns 38 Millionen kosten. Also aufgrund der
Gehalt
etc. Und so nehmen wir 20 ein, statt quasi 38 dann für ihn zu zahlen. So war die vermeintlich einfache Rechnung für die Öffentlichkeit. Ob die jetzt so stimmt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, 20 nehmen sie ein. Mai. Ja. Hauptsache weg, so ein bisschen, ne? Ist die Ansicht, glaube ich.
Aber Simeone und Co. haben erfolgreich gepokert. Er wurde ja fast jedes Spiel in der 63. Minute eingewechselt und hätten sie das so durchgezogen, was man Simeone hätte von ausgehen können, dann wäre eben Griezmann nicht über diese x Prozent gekommen an Minuten. So hat er jetzt direkt wieder, hat ja auch als Joker schon öfter mal einen Input gehabt dann und dann auch irgendwie eine Torbeteiligung gehabt. Jetzt eben auch, es waren erst 5 Minuten gespielt gegen Girona, da hat Griezmann schon Correa im Strafraum bedient, da ist das 1-0 gefallen. Durch diesen Sieg hat Atleti dann am Ende 2-0 geführt. Girona kam nochmal ran, Riquelme nochmal einen rausgehauen und auch Alex Garcia. 2 mega Fernschüsse, die dann Oblak irgendwie an den Pfosten und irgendwie drüber abgewehrt hat. So ging es für Atletico jetzt mal auf Platz 4. Atleti zurück auf den Champions League-Ring, auch wenn sie sich vielleicht diese Saison nicht mehr lange in der Königsklasse halten. Ich hatte gerade Riquelme angesprochen, der ist ja eine Leihgabe von Atletico, Rodrigo Riquelme, jetzt schon sein zweites Golazo, schon zuletzt für Girona in den Winkel getroffen, heute oder da gegen Atletico jetzt auch ein schickes Törchen gemacht, und man merkt so ein bisschen bei Atletico, da sind aktuell ein paar Leihgaben, ein paar, ich will es nicht mehr als Talente bezeichnen, weil Samuel Lino, der spielt beim FC Valencia, 22 Jahre alt, Rodrigo Riquelme ist auch 22 Jahre bei Girona, und bei Rayo gibt es noch Sergio Camello, der ist 21 Jahre alt, alles so offensiv Spieler, die schon auf ihre 2 Torbeteiligungen kommen, hat uns auch Valentin geschrieben, von wegen, die Leihgaben von Atletico gefallen mir dieses Jahr richtig gut, da können sich die Rochi Blancos nächste Saison hoffentlich auf 3 richtig gute Neuzugänge freuen. Ja, theoretisch könnten Lino, Riquelme und Camello sogar einen eigenen Angriff bilden, weil der eine ist links außen, der andere eher rechts außen und eben Camello eher Mittelstürmer. Ja, dass da jetzt alle zurückkommen, mal sehen, aber speziell, ich glaube, so ein Rodrigo Riquelme hat sich jetzt schon einen Namen gemacht bei Girona, die auch generell eher offensiv und riskant spielen und da auch jetzt im Metropolitano fast noch zu einem Punkt gekommen wären, aber Oblak hatte was dagegen.
Oblak mal wieder richtig stark, nachdem er ja letzte Saison mehr als wackelig war, da mehrfach gepatzt hatte, richtig schlecht in Form war, jetzt 2 richtige gute Dinge rausgefischt. Ja. Also den einen gegen den Pfostengelenk, den habe ich schon drin gesehen, auch der zweite Fernschuss war ja brutal stark gehalten. Mhm. Also da siehst du auch wieder bei Atletico, war ja in der Meistersaison auch so, du brauchst hinten einfach einen Rückhalt, wenn du erfolgreich sein willst als Top-Team. Es gibt immer wieder Spiele, da wirst du leiden, da wird der Gegner auch Chancen haben und da brauchst du einen Keeper, der dir einfach da auch die Siege festhält mit Top-Paraden. Davon können die 3 Top-Teams in La Liga ein Lied singen. Und Oblak zu alter Formstärke zurückfinden, gerade mit Blick auf die engen Champions League-Spiele, ist natürlich auch ein gutes Zeichen für Atletico.
Ja. Wir verlassen kurz La Liga, auch wenn es speziell für die Atletico-Fans nochmal interessant sein dürfte, denn es ist etwas Besonderes in der Bundesliga passiert. Xabi Alonso ist zurück. Er hat jetzt hier die Trainerposition bei Bayer Leverkusen übernommen. Leverkusen natürlich Fehlstart in der Bundesliga irgendwie, da hat es auf einmal gar nicht mehr geklappt. Hat Schick überhaupt schon ein Tor gemacht, jetzt letzten Elfmeter verschossen und so weiter. Und ja, da kam jetzt eben dann die Verkündung, dass Xabi Alonso der neue Trainer wird. Der Xabi Alonso hatte dann vorher die 2-3 Jahre eben Real Sociedad B trainiert, wer das noch nicht wusste, da war dann im Sommer Schluss, mehr oder weniger freiwillig oder im einvernehmlichen Verständnis. Real Sociedad ist zwar wieder von der 2. Liga in die 3. Liga abgestiegen, aber das war kein Misserfolg, denn Real Sociedad B hatte so eine junge Mannschaft mit irgendwie Spielern um die 20, 21 Jahre alt, dass die überhaupt schon mal aufgestiegen sind in die 2. Liga, wo du ja trotzdem auf normale Profiteams triffst, wo dann auch mal 30-Jährige spielen und wo du nicht jeden Spieltag irgendwie Talente abgeben musst in die erste Mannschaft. Real Sociedad, die erste Mannschaft hat ja auch viele Verletzte, wo dann eben Talente hochgezogen werden, und auch Real Sociedad ist einfach eine Mannschaft, die sehr auf den eigenen Nachwuchs angewiesen ist, wie typischerweise viele Mannschaften da oben im Baskenland. Also eine Mannschaft mit eigentlich nur Eigengewächsen, ohne große Transfers in die 2. Liga zu führen, beeindruckend. Es gab einen guten Saisonstart, am Ende eben ist man wieder abgestiegen, aber das ist kein Misserfolg für Xabi Alonso, der da 2-3 Jahre sehr gute Arbeit geliefert hat, und da kann man gespannt sein, was das jetzt gibt mit ihm. War natürlich Schalke, glaube ich, ein dankbarer Aufbaugegner, so oft wie da irgendwie die Steckpässe durchgegangen sind, und Diaby natürlich ein Riesenspiel gemacht. Aber ich habe mir auch die Präsentation von Xabi Alonso angeschaut, und da sprach er schon auch viel über, von wegen, er will intensiv spielen lassen, es geht viel über Vertrauen, über Leadership, und da glaube ich schon, dass Leverkusen einen Trainer braucht. Die waren so im Keller, es hat nichts mehr geklappt, Schick das Tor nicht getroffen und so weiter, dass sie einfach was Mentales brauchen, einer, der sie machen lässt, das Vertrauen gibt, einfach eine neue Ansprache und ja, der die Knoten platzen lässt, und das sah doch jetzt schon mal von Xabi Alonso ganz gut aus, oder?
Ja, und das ist halt keine gute Nachricht für Leverkusen, für Atletico, wie schon angesprochen, weil eben, wenn Leverkusen ins Rollen kommt, sind sie für viele Mannschaften sehr gefährlich, mit Diaby, mit Schick, der erneut keins getroffen hat, aber der ja weiß, wo das Tor steht. Wenn der dann auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen tankt, wird das kribbelig. Also aus Leverkusen-Sicht eine super spannende Personalie, weil man da den Welt-Europameister, Champions-League-Sieger, hochdekorierten Xabi Alonso, zumindest als Spieler hochdekoriert, als Trainer noch nicht, aber als Spieler hochdekorierten Xabi Alonso, sich geangelt hat, absolut ja, eine Personale, die für Aufsehen sorgt, die auch Leverkusen ein bisschen mehr ins Rampenlicht stellt, auch ins spanische Rampenlicht natürlich. Ja. Spätestens dann eben, wenn Leverkusen im Metropolitano zu Gast ist, dann wird das Rampenlicht noch größer. Und dann werden wir sehen, was er dann drauf hat. Genau, vorletzter Spieltag.
Ja, alles möglich in dieser verrückten Gruppe B mit eben drei Teams, die jeweils drei Punkte haben. Auch Atleti hat es in der eigenen Hand, aber das, dann darf es halt nicht erst am letzten Spieltag soweit sein, sondern muss man jetzt vielleicht auch schon mal Brügge zu Hause schlagen. Aber gut, Daumen sind mehr oder weniger gedrückt. Schauen wir mal, was das gibt. Ich schaue noch, ob wir irgendwo noch eine Frage vergessen hatten. Ich glaube, da waren alle. Was hat man sonst noch in La Liga? War ja auch, ich fand ganz spannend, zwischen Osasuna und Valencia ging es auch ganz gut ab. Einerseits mit drei Platzverweisen waren es da. Am Ende noch Diakabi, der hat dann noch einen Ausraster bekommen von Gattuso, der so gegen die Getränkekiste getreten hat. Also, aber eben auch nicht nur Gattuso-Ausraster, sondern auch Gattuso-Fußball teilweise. Das war beim 1:0 für Valencia passiert, so nach einer halben Stunde. Hinten Luis Gaya, schön die Balleroberung per Grätsche. Dann Lino und Cavani bauen auf. Cavani läuft mit dem Ball, steckt schön durch auf Kluivert, den Sohn. Und der hat, haut dann einen Chip raus über den Torhüter zur Führung. Also da könnte man sagen, ja, Gattuso Ball. Später dann eben noch Diakabi irgendwie Unordnung im Strafraum zur Stelle gewesen und dann das 2-0 gemacht, aber eben Osasuna spielt zu Hause auch immer ganz gut und mit viel Druck und eben nicht so, wie man sie zuletzt vielleicht im Bernabeu gesehen hat, sondern schon auch mit einem guten Pressing. Kam dann noch zum Anschlusstreffer, Jimmy Avila sogar noch einen Elfmeter drüber gehauen, später auch noch Cavani einen Elfmeter vergeben an die Latte, also die Elfmeter bei Osasuna gehen irgendwie nicht mehr rein, zuletzt schon im Bernabeu, Benzema das Ding verschossen, jetzt auch die beiden Elfmeter hier vergeben, aber am Ende Valencia da sich ein 2-1 Sieg geholt und jetzt auf einmal Platz 7 auf Europa-Kurs. Irgendwie, je nachdem, wie man es nimmt, mit wenn der Platz 7 ist ja direkt noch nicht, außer Pokal irgendwie könnte dann den Platz 7 freischalten.
Ja gut, aber drei Punkte hinter Champions League, das ist ja das dann durchaus bemerkenswert. Mhm. Überhaupt alles super eng mal wieder in La Liga, ne? Also die beiden oben, klar, die thronen, die enteilen Barca und Real dem Rest so ein bisschen, aber dann zwischen Platz 4 16 Punkte und Platz 9 12 Punkte, da geht's eng zu. Und warum erwähne ich Platz 9? Weil ich das bemerkenswert finde, dass Villarreal bis auf Platz 9 abgerutscht ist, weil sie jetzt 4 Spiele in Folge nicht gewinnen konnten. Und das hatte ich persönlich so nicht auf dem Schirm. Das ist schon eine kleine, zumindest Ergebniskrise. Bei Betis 1-0 verloren, damals war ich ja im Stadion. Gut, das ist jetzt, da kannst du mal verlieren. Betis brutal heimstark, aber besonders enttäuschend. War dann, und danach gab es ein 1-1 bei Sevilla, das ist jetzt auch mehr oder minder, ja, okay, aber das 0-0 in Cadiz, das darf dir zum Beispiel auf keinen Fall passieren, am vergangenen Spieltag. Und auch jetzt wieder, klar, schweres Spiel bei Real Sociedad, aber eben wieder ohne Punkt und ohne Tor vor allem. Also 2 Spiele in Folge, kein Tor geschossen, 0-1 jetzt bei Real Sociedad, immer Anueta verloren, zack, bist du bis auf Rang 9 durchgereicht worden und hast 4 Spiele in La Liga nicht gewonnen. Das ist auch so ein bisschen bemerkenswert. Emery mal wieder, am Anfang dachten wir, oh, jetzt mehr Fokus auf La Liga, jetzt berappeln sie sich und waren ja super gut gestartet, plötzlich wieder abgerutscht.
Ja, irgendwie auch da wieder vielleicht zu sehr der Fokus auf Europa League, auf da irgendwie weiterkommen und die Einnahmen holen. Und ja, ich hatte sie ja in meiner Abschlusstabelle nur auf Platz 8 getippt.
Ist ja sogar nur Conference League, ist ja nicht mehr Europa League. Ist ja mehr eine unfassbar leichte Gruppe. Also da ist einfach, glaube ich, eher das Thema Doppelbelastung ist halt schwierig für. Mhm. Wobei Villarreal ja mit Doppelbelastung jetzt auch viel mehr große Erfahrung Karte hat als die anderen Vereine. Stichwort Doppelbelastung übrigens, auch Betis leidet wieder darunter, denn auch die haben jetzt 2 Spiele in Folge nicht gewonnen, bei Celta Vigo 0-1 verloren. Und jetzt ein durchaus sehr enttäuschendes 0-0 bei Real Valladolid, auch wenn ich das Spiel nicht gesehen habe, aber das Ergebnis bei so einem klaren Abstiegskandidaten ist für eine Mannschaft, die in die Champions League will, ein enorm enttäuschendes Ergebnis. Also auch da siehst du wieder, alle drei Tage spielen das, was Real und Barca gewohnt sind, sind die anderen so nicht so gewohnt. Mhm. Also damit haben die Mannschaften nach wie vor Probleme. Auch Atletico ja in der Champions League nicht gewonnen, verloren bei Brügge. Zu Hause nur dank Oblak überhaupt gewonnen durch seine 2 Saves. Also der Spielplan macht allen spannend so zu schaffen aktuell. Ja.
Und das ist erst die zweite von 6 englischen Wochen am Stück. Also da könnten noch andere Teams wie eben, die keine englische Doppelbelastung haben, wie der Athletic Club, wie Valencia, wie vielleicht auch noch Osasuna, sich irgendwie hochspulen, hochrutschen in der Tabelle. Geklettert, einen großen Sprung gemacht hat auch Udi Almeria. Die haben jetzt mal 3-1 gewonnen, waren ja, ich glaube, 4 Spieltage ohne eigenen Treffer und da auch ja sehr mitleidserregend fast schon. Aber da eben jetzt mal 3-1 gewonnen gegen Rayo Vallecano. So ging es jetzt rauf auf Platz 15, deswegen überhaupt ist der FC Sevilla auf den ersten Abstiegsplatz gerutscht. Der FC Cadiz hat auch gepunktet, 2-2 gegen Espanyol, dort mal wieder José Lu beide Treffer gemacht und aber eben auch bei Espanyol, wir hatten letztens schon in der Folge das Thema Torwartfehler bei Espanyol, damals war es Fernandes, der zweimal daneben gegriffen hat, jetzt ist Lecomte im Tor gewesen, der hat auch einmal ja, ich glaube beim 1-0 von Viktor Schust hat er sich komplett verschätzt, also daneben gegriffen bei einer Flanke und da eben Cadiz mal 2 Tore zu Hause getroffen. Ich glaube, die stehen jetzt bei insgesamt erst 3 Toren in dieser Saison. Und jetzt muss noch der FC Elche, die sind heute Abend noch im Einsatz. Da weiß ich nicht, wer da jetzt der Trainer ist. Ich glaube, die haben nur eine Interimslösung bisher, empfangen da den da Mallorca. Also da Elche weiter noch Tabellenletzter, aber könnten heute für kleine Befreiung sorgen.
Ja, nötig wäre es, ne? 1 Pünktchen aus 7 Spielen. Die anderen punkten jetzt. Cadiz, Espanyol, Getafe, auch wenn sie jetzt knapp verloren haben, aber 2 Siege eingefahren. Almeria hat jetzt erstmals wieder gewonnen, seit langer Zeit. Valladolid punktet weiter, 2 Spiele, 4 Punkte geholt, also aus Elche-Sicht. Ich darf sie langsam auch mal mit den Punkten anfangen, zum Beispiel heute Abend in einem sehr, sehr wichtigen Spiel. Kleines Crunch-Game, ne? Da für sie, denn ja, Mallorca at home, das ist ja einer dieser Mannschaften, die du als Abstiegskandidat schlagen musst und optimalerweise hinter dir dann lässt in der Tabelle. Das sind fast schon 6 Punkte aus Elche-Sicht.
Ja, ja. Wir kommen langsam mal zu den Tiki-Taka-Tipps und da muss man mal ein kleines Plädoyer halten für die Tipper, die eigentlich ganz weit unten sind und irgendwie da sind dann viele Tipper, die dann auch irgendwann sagen, die Lust verlieren, weil sie merken, es geht eh nicht mehr weit voran, aber siehe da, in dem Fall war jetzt der Spieltagssieger Roger Leto, zumindest ohne das Spiel heute Abend, hat 23 Punkte geholt und ist da eben erstmal deutlich nach oben geklettert, steht jetzt nur auf Platz 97, aber ihr seht, liebe Leute, auch wenn man da hinten mal 2-3 gute Spieltage hat, kann man schon mal deutlich hochgespült werden. Also da Respekt für den Spieltagssieg, auch wenn eben heute noch ein Spiel ist, aber so viel Konkurrenz, es gab dann wieder ein paar untippbare Spiele. Ich komme immerhin auf 14 Punkte, habe jetzt die Top 25 erreicht. Das ist schon mal ein bisschen, man sieht ein bisschen die Sonne mehr, aber Celtic bleibt irgendwie Erster mit 141 Punkten.
Also ich sehe die Sonne Respekt. Nicht schön für dich, dass du die siehst. Ich krebs immer noch Platz 80 irgendwas rum, weil ich die 50-50 Games falsch tippe. Ich habe so lange überlegt, ob ich bei Sevilla gegen den Athletic Club 1-1 tippe. Und dann hat mich aber die Abwehr so enttäuscht von Sevilla zuletzt. Und ja, Trainerwechseleffekt das eine, aber der Athletic Club so gut drauf und die Abwehr so schlecht von Sevilla. Deswegen bin ich auf 2-1 Athletic gegangen. Daher riskierst du mal ein bisschen was statt meinem Standard 1-1 Tipp, den ich ja unfassbar oft abgebe. Und der einfach nicht so selten, der nicht so häufig ankommt. Ja, jetzt tippe ich mal nicht 1-1, dann geht es 1-1 aus. Ich hatte unter anderem 1-1 bei Osasuna Valencia, tja, falsch. Ich hatte 1-1 bei Almeria Rayo, falsch. Ich hatte 1-1 bei Real Sociedad Villarreal, falsch. Also da, wo ich 1-1 tippe, da kommt das Unentschieden nicht. Es läuft für mich nicht so richtig. Den Realsieg, das war ein klares 0-1, den habe ich dann immerhin mit 4 Punkten richtig, wenigstens
etwas. Du auch 0-1, ja, ich auch. Ja,
und bei Barca hatte ich auch ein knappes 2-1, also da hatte ich statt 1-0, da hatte ich dann 3 Punkte, aber ansonsten auch Cadiz macht mir zu schaffen. Am Anfang hatte ich immer wieder auf Punktgewinne von Cadiz gesetzt, da haben sie alles verloren, alles. Und jetzt seit 3 Spielen tippe ich immer gegen Cadiz und jetzt holen sie ständig die Punkte. Also ja, irgendwie, bitte, ne? ich hab kein Gespür aktuell, ich habe kein Glück, es geht mir ein bisschen ab.
Ja. Spannend auch, dass unsere die letztjährigen Top 3 auch wieder da vorne mit dabei sind, der 87er Platz 12, Fipsi ist auf Platz 15 und Mixel vor mir auch irgendwie geteilter Platz, 25. Platz, also auch die machen weiter einiges richtig, aber eben Cedric der Erste. Wir müssen noch einen neuen Patreon begrüßen, das ist in dem Fall Timon Ramp, er schreibt selbst, er ist eigentlich Betis-Fan, aber das noch nicht seit lang, er ist Betis-Fan, seitdem er mit der Eintracht in Sevilla war, also beim Finale, da hat er sich ja einen guten Zeitpunkt ausgesucht, tendiert generell, wenn es zwischen Real und Barca geht, eher zu Barca, aber das zählt nicht, da bist du als Betis-Fan jetzt gelistet. Wir müssen auch noch Danke sagen an Max, den Max, den Atleti-Fan, der hat's Tiki-Taka hier, hat er angefangen. Beim 1. FC Köln hat er Tiki-Taka die Botschaft verbreitet.
Endlich jemand, genau, der Hashtag Tiki-Taka bedient hat, der einen Aufkleber platziert hat vor dem Stadion des 1. FC Köln, uns ein Foto davon geschickt hat und dann konnten wir das natürlich teilen auf Social Media. Also Hashtag Sticky Tucker. An liebe Patreon, liebe Supporter, wenn ihr also auch Sticker habt, von uns zugeschickt bekommen habt und eben mal in einem Stadion seid, das kann übrigens, das muss jetzt nicht hier, ne, mordsmäßig das Monsterstadion sein, das kann auch einfach 3., 4., 5. Liga irgendwo sein. Oh. Hauptsache, der Aufkleber wird irgendwo schön platziert, Stadion rundherum im Hintergrund oder von mir sogar im Stadion. Und ihr macht ein Foto davon, schickt uns das auf Instagram, auf Twitter, markiert uns, sodass wir das teilen können und dass wir ja, ein bisschen spread the word machen können. Ne? Tiki-Taka, international Tiki-Taka on Tour. Gut, das sind dann eher wir. In dem Fall bei euch ist es Tiki-Taka, der Hashtag. Also darüber wollen wir, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Auch freuen tun wir uns natürlich über Support von möglicherweise neuen Hörern. patreon.com/tikitaka-podcast ist da natürlich die Adresse. Da mal ansurfen. Es gibt Merchandise, es gibt Tassen, es gibt Sticker und es gibt sogar noch ein paar T-Shirts. Ich habe noch ein paar vorrätig. Du, glaube ich, auch. Ja. Zwei, drei.
Ich glaube, nur noch 2XL.
Du hast nur noch 2XL. Also ich habe noch ich glaube 2M und 2L, wenn ich mir nicht sicher bin, hier rumliegen. Also wenn jemand Bock hat auf ein T-Shirt, patreon.com/tikitaka-podcast, werdet Supporter oder schreibt uns einfach so eine Nachricht, wenn ihr so ein Ding käuflich erwerben wollt. Können wir euch das zuschicken. Jo. Das als Abschlusswort, Herr Kern. Ich verabschiede mich in eine kribbelige Champions-League-Woche, zittere mit Barca. Du machst es dir bequem gegen...
Und freue mich auf den Klassiker.
Gegen Schacht, ja, ich freue mich weniger, aber mehr darüber dann. Das zeigt, wie die Woche...
Dann, genau. Schöne Woche. Macht's gut.
Adios. Hasta la luego.